Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb zu unserer Sendereihe Grundkurs des Glaubens. Ein herzlicher Gruß wie immer geht auch nach Südtirol an all diejenigen, die uns über Radio Maria verbunden sind. Mein Name ist Gregor Dornis. Christen und ihr Glaube sind ja bekanntermaßen einigen, sagen wir mal, kritischen Anfragen ausgesetzt. Christliche Glaubensinhalte scheinen vielen dem gesunden Menschenverstand zu widersprechen. Dinge wie, dass Jesus über das Wasser gelaufen sei, von Krankheiten geheilt habe, ja noch in der Gegenwart wirksam sei, das alles ist in den Augen vieler mehr als fragwürdig. Wir wollen uns in der Osteroktav heute in unserer Grundkurssendung noch weiter vorwagen. Wir kommen zum vielleicht spektakulärsten und, wenn man eben diesen genannten Anfragen folgen möchte, nun wirklich fragwürdigsten christlichen Glaubensinhalt. Christen aller Welt und aller Konfessionen behaupten, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden sei. Und nicht nur das, sie feiern das als das höchste Fest im Kirchenjahr, Ostern. Was es nun mit diesem zentralen christlichen Satz, mit dem sich zum Beispiel orthodoxe Christen frohe Ostern wünschen, dem Satz, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden, auf sich hat und was sich dahinter verbirgt, darüber sprechen wir heute mit Pfarrer Peter Meyer aus Coesfeld-Lette im Bistum Münster. Grüß Gott und in dieser Osteroktav auch Ihnen noch frohe und gesegnete Ostern, Pfarrer Meyer.
Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch, Herr Dornis.
Ich darf Sie unseren Hörern ganz kurz vorstellen. Sie sind im Jahre 1954 geboren. 1980 sind Sie zum Priester geweiht worden und seit dem Jahre 1991 sind Sie Pfarrer in Coesfeld-Lette im Bistum Münster. Sie sind neben Ihrer Tätigkeit in der Pfarrei sind Sie auch noch stark engagiert, sowohl in der Exerzitienseelsorge als auch in der Einzelseelsorge und der geistlichen Begleitung.
Das ist richtig, ja.
Pfarrer Meyer, ich hatte es kurz in der Anmoderation angedeutet, mal ehrlich an die Auferstehung Jesu Christi zu glauben, das ist ja von außen betrachtet schon ziemlich außergewöhnlich, oder?
Ja, das scheint so zu sein. Zumindest wenn wir den Statistiken unserer Kirchbesucher und der Kirchlichkeit in unserem Land überhaupt glauben. Und wenn wir sie auch so wahrnehmen, und das scheint ja so zu sein. Für mich als beruflicher Insider, um das mal so zu sagen, in der Kirche, ich bin ja jetzt in diesem Jahr fast 28 Jahre Priester, und mein heutiger Glaubensstand ist ja Frucht eines geistlichen Ringens, eines lebenslangen geistlichen Ringens. Von daher fühlt sich das für mich anders an und sieht auch anders aus. Aber ich werde ja täglich konfrontiert mit diesen Schwierigkeiten, an einen auferstandenen Christus zu glauben, an die persönliche Auferstehung zu glauben, an einen persönlichen Gott zu glauben, an einen Christus, der lebendig ist. Also ich spüre die Dynamik und eine große Herausforderung, die sich dadurch auch an mich selber stellt. Aber ich bin täglich bereit, diese Herausforderung anzunehmen. Bei Umfragen stellt sich ja heraus, dass auch unter den Kirchbesuchern ungefähr die Hälfte der Menschen nicht an eine persönliche Auferstehung glauben oder das zumindest offen lassen. Gleichzeitig stellen wir aber heute ein starkes Suchen fest bei den Menschen, eine Vermischung von Glaubensinhalten, wenn ich da etwa an diese Lehre der Wiedergeburt denke, die adaptiert wird aus dem Hinduismus oder andere Dinge, die aus dem Bereich Esoterik und Okkultismus herangezogen werden. Also man merkt schon, dass Menschen auf einer starken Suche nach Spiritualität sind, Lebensfragen, Glaubensfragen, die Frage nach dem Tod und was danach kommt. Diese Fragen sind schon sehr bedrängend und sehr und schreien förmlich nach einer Antwort in unserer Zeit. Das nehme ich also schon wahr.
Vielen Dank bis hierher. Wir werden sicherlich auf einige Fragen noch im Laufe der Sendung eingehen. Jetzt freuen wir uns zunächst, Ihnen zuhören zu dürfen und sind gespannt auf Ihr Referat. Bitte.
Ja, frohe und gesegnete Ostern, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. In der Osteroktav begrüße ich Sie mit diesem Ostersegenswunsch. In der Ostkirche ruft man sich zu Ostern die Bekenntnisformel zu, der Herr ist auferstanden. Der Angerufene antwortet dann, ja, er ist wahrhaft auferstanden. Dieses Bekenntnisritual in der Ostkirche geht zurück auf die Emmaus-Geschichte in Lukas 24, 13 bis 35. Nachdem die Emmaus-Jünger Jesus beim Brotbrechen, also bei der Eucharistie, erkannt haben und dann mit brennenden Herzen nach Jerusalem zurückkehren, berichten sie sich gegenseitig, wie sie den Auferstandenen auf unterschiedliche Weise erlebt haben. Auf Auf diese freudige Begegnung der Jünger mit der Erfahrung des Auferstandenen geht dieses Bekenntnisritual der Ostkirche zurück. Lukas 24, 34, da lesen wir, die Jünger sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt hatten. Der Glaube an den Auferstandenen wird im Neuen Testament ausgedrückt in solchen eben gehörten Bekenntnisformeln, wie auch in Ostererzählungen. Zunächst einmal zu den Bekenntnisformeln des Osterglaubens. Bekenntnisformeln wie die im Glaubensbekenntnis, ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, am dritten Tage auferstanden von den Toten, finden wir bei Paulus in 1. Korinther 15, Verse 3 bis 5. Wobei das ganze 15. Kapitel im 1. Korintherbrief der Auferweckung Christi und der Christen gewidmet ist. In diesen Versen 3 bis 5 lesen wir dann, denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 12. Weitere Bekenntnisformeln finden sich in Römer 1,4. Paulus, berufen zum Apostel, auserwählt, das Evangelium Gottes zu verkünden von seinem Sohn, der dem Fleisch nachgeboren ist als Nachkomme Davids, der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht seit der Auferstehung von den Toten. Oder im Philipperbrief, 2. Kapitel, Verse 6 bis 11, Jesus Christus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Weiter im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, wahrhaftig, das Geheimnis unseres Glaubens ist groß. Er wurde offenbart im Fleisch, gerechtfertigt durch den Geist, geschaut von den Engeln, verkündet unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Solche Osterglaubensbekenntnisformeln finden sich also im Neuen Testament. Die zweite Quelle des neutestamentlichen Osterglaubens sind, wie erwähnt, die Ostererzählungen. Solche finden wir in den Evangelien. Im Markus-Evangelium 16. Kapitel, Vers 1 bis 8 und Lukas 24, 1 bis 12. Diese Abschnitte berichten von der Botschaft des Engels im leeren Grab. Das Johannes-Evangelium im 21. Kapitel, Verse 1 bis 14, erzählt von der Erscheinung des Auferstandenen am See Genezareth. Lukas 24, 13 bis 35, wie schon zitiert, zeigt uns die Begegnung mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus. Lukas 24, 36 bis 53 spricht von den Erscheinungen des Auferstandenen in Jerusalem. In den Ostererzählungen wird das Geschehen der Auferstehung nie beschrieben. Es gibt also keine direkten Zeugen der Auferstehung. Selbst von den römischen Wachen wird berichtet, dass sie zum entscheidenden Zeitpunkt eingeschlafen sind. Genannt werden stattdessen Indizien, äußere Zeichen, an denen die Auferstehung erkannt werden kann. Das leere Grab etwa, der weggerollte Stein und die eingeschlafenen Wächter. Die Engel im leeren Grab, die Leinenbinden, die dort liegen. Die Erscheinung des Auferstandenen und seine Selbstoffenbarung bekommen aber umso mehr Nachdruck durch die wahrnehmbaren Zeichen. Wir glauben nicht wegen dieser Indizien, sondern wir glauben an Jesus Christus als Person, an Jesus Christus, den Auferstandenen, den Gott aus dem Grab erweckte. Und dieses aus dem Grab erweckt sein, wie zuvor schon, er wurde begraben, ist wiederum Teil eines Osterbekenntnisses, einer Formel. Um dieses Begrabensein und aus dem Grabe erweckt sein, weiß auch Paulus, der diese Tatsachen in seiner Verkündigung erwähnt. Diese Ereignisse um das Grab Jesu, das ja bis heute in Jerusalem Millionen von Menschen aus aller Welt anzieht und wovon der Ostkirche die Osternacht fulminant mit lautem Halleluja rufen, mit lautem Schreien und ungeordnetem Gedränge gefeiert wird. Diese Ereignisse um das Grab Jesu machen deutlich, dass die Auferstehung Jesu von den Toten in Raum und Zeit stattfand. Konkrete, benennbare Ereignisse. Die Auferstehung Jesu ist nicht nur geistiges Geschehen und Glaubensgut, sondern ist auch physikalisch erfahrbar. Und weiter, Jesus ist nicht als Geist auferstanden, sondern als ganzer Mensch. Mit Leib und Seele. Lukas 24, 39 berichtet, Jesus spricht dort, seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen. Und Jesus zeigt den Jüngern seine Wunden an Händen und Füßen. An seinen Wunden erkennen die Jünger ihren Herrn. Johannes berichtet sogar von Thomas, den wir als den Zweifler bezeichnen. Er darf sogar die Wunden des Auferstandenen berühren. Er, den wir als Zweifler bezeichnen, dringt dann später als Apostel weit in damals unbekanntes Gebiet vor. Er wird zum Apostel in Indien. Im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 27 lesen wir, dann sagte Jesus zu Thomas, streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus, er steht also auf mit Leib und Seele. Er ist nicht nur Geist, sondern er hat Fleisch und Knochen, wie er selber dort sagt. Er steht auf, physikalisch für die Apostel erfahrbar, aber dennoch nicht, um dieses irdische Leben fortzusetzen. Die Jünger und Jüngerinnen Jesu, die ja ohnehin schon geistliche Verwandte Jesu sind, haben das Privileg, Jesus als Auferstandenen sehen zu dürfen, ihn zu berühren, ja, mit ihm zu essen. Jesus sagt ihnen, dass es nichts Besonderes ist, zu glauben, wenn man Augen- und Sinnenzeuge des Auferstandenen ist. Er sagt dann, selig, die nicht sehen und doch glauben. Unser Glaube stützt sich also auf das Zeugnis der Apostel. Die Auferstehung Jesu begründet unsere Hoffnung auf die Auferstehung zum ewigen Leben. Im letzten Satz des Glaubensbekenntnisses sprechen wir, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Im Römerbrief 6. Kapitel Vers 5 schreibt der Apostel Paulus, wenn wir ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Und im 1. Korintherbrief, wiederum 15. Kapitel, Vers 20. Christus ist der Erstling unter denen, die entschlafen sind. Aus diesen Sätzen des Apostels Paulus folgt, dass die Auferstehung Jesu kein isoliertes Geschehen ist, das ihn allein betrifft, weit entfernt von uns, sondern sie ist der Beginn der allgemeinen Totenauferstehung. Ist Christus von den Toten auferstanden, dann haben auch wir die Hoffnung auf ein neues, unvergängliches Leben. In den Schriften des Alten Testamentes, oder besser des Ersten Testamentes, entwickelt sich erst später der ausdrückliche Glaube an die Auferstehung der Toten. Zur Zeit Jesu gab es diesbezüglich noch unterschiedliche Lehren. Die Pharisäer etwa glaubten an die Auferstehung, die Sadduzäer nicht. Das Neue Testament berichtet von einem Streitgespräch Jesu mit den Sadduzäern wegen dieser Frage nach der Auferstehung. Und Paulus nutzt bei einer Anklage durch die jüdische Obrigkeit vor dem römischen Gericht diesen Unterschied der Glaubenslehre zwischen Pharisäern und Sadduzäern, indem er vor Gericht angibt, er stehe hier vor Gericht wegen des Glaubens an die Auferstehung der Toten, woraufhin sich Pharisäer und Sadduzäer vor Gericht tumultartig auseinandersetzen und Paulus vom römischen Gericht geschützt werden muss. In den alttestamentlichen Spätschriften, also etwa im Buch Daniel oder in den Makkabäerbüchern, wird die Erwartung der Totenauferweckung am Ende der Zeit zum Ausdruck gebracht. Wenn wir also im Neuen Testament die Aussage finden, dass Gott Jesus schon jetzt von den Toten auferweckt hat, dann bedeutet dies, dass mit seiner Auferstehung die Endzeit angebrochen ist. Wir leben also in der Endzeit. Diese Aussage finden wir im katholischen Erwachsenenkatechismus, Seite 205, in der Nummer 670. Die Auferstehung Jesu beweist, dass Jesus der Erlöser aller Menschen ist. Die Auferstehung zeigt, dass das Leben in Gott unzerstörbar ist. Die Liebe Gottes, die in Jesus ganz vorhanden ist, bis zum letzten Atemzug Jesu am Kreuz, ist stärker als der Tod. Die Macht der Liebe Gottes verwandelt selbst den Tod in Leben. Im 1. Korintherbrief, 15. Kapitel, Vers 17 und Vers 20, da heißt es, wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Die Sünde trennt ja bekanntlich von Gott und ohne die Auferstehung Jesu ist die Trennung von Gott unüberwindbar. Ohne Auferstehung Jesu gibt es also keine Erlösung. Weiter im Text, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als Erster unter den Entschlafenen. Und in Philipper 2,8 folgende heißt es, Jesus Christus erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht. Das heißt also den höchsten Platz im Himmel. Im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes, Vers 14, da heißt es, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Unser christlicher Glaube ist also von Anfang an ein Osterglaube, ein Glaube an die Auferstehung. Der Glaube an die Auferstehung gilt als Antwort auf die Sinnsuche des Menschen und auf die Sinnsuche nach dem Tod. Die Auferstehung Jesu ist also das entscheidende Ereignis für den christlichen Glauben, ohne den es keine Hoffnung und keine Erlösung gibt. Auf Seite 425 heißt es im evangelischen Erwachsenenkatechismus, die Auferstehung ist das Ja Gottes zum Kreuz. Kreuz und Auferstehung gehören nach dem ganzen Neuen Testament aufs Engste zusammen. Sie bilden zusammen das Ereignis, durch das die Menschheit mit Gott versöhnt wurde. Und im katholischen Erwachsenenkatechismus auf Seite 197 steht zu lesen, die Auferweckung Jesu ist das Fundament und zusammen mit der Botschaft vom Kreuz das Zentrum des christlichen Glaubens. Durch die Auferweckung hat Gott die Botschaft Jesu vom Kommen der Herrschaft Gottes und den Anspruch Jesu bestätigt. In einem Studiendokument von Faith and Order, das ist die Kommission für Glaube und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirche in Genf, aus dem Jahre 1991 mit dem Titel Confessing the One Faith, gemeinsam den einen Glauben bekennen, eine ökumenische Auslegung des apostolischen Glaubens. Dort lesen wir, die Auferstehung Jesu Christi weckt auch Hoffnung in uns. Hoffnung nämlich für das Leben auf Erden, wie für das Leben jenseits des Todes. Denn sie verweist auf das Reich Gottes, das die Möglichkeit einer neuen Zukunft für die Menschheit als Ganze sowie für jeden einzelnen Menschen schenkt. Im Licht der Auferstehung brauchen Christen nicht zu kapitulieren vor scheinbaren Sackgassen oder hoffnungslosen Situationen, weil der Gott der Auferstehung in Christus gegenwärtig ist, um eine neue Möglichkeit anzubieten, die Leben aus dem Tod hervorbringt. Diese Hoffnung vertreibt die Angst vor dem Tod und vor allen bösen Mächten.
Grundkurs des Glaubens. Bei uns ist heute Pfarrer Peter Meyer aus Coesfeld-Lette. Er spricht über die Auferstehung Jesu Christi. In einem ersten Teil haben wir zunächst die biblischen Zeugnisse betrachtet. Das sind Bekenntnisformeln und Ostererzählungen. Auffällig daran ist, dass die Auferstehung nie wirklich beschrieben, im Einzelnen beschrieben wird, sondern erwähnt. Es werden Indizien erwähnt, aber die Auferstehung selbst wird nie beschrieben. Eines allerdings ist unmissverständlich. Es ist ein Geschehen innerhalb von Raum und Zeit und Jesus ist mit Leib und Seele auferstanden. Mit diesen Zeugnissen über die Auferstehung, für die Auferstehung Jesu Christi ist unmittelbar auch verbunden die Erlösung aller, wie besonders die paulinischen Briefe uns zeigen. Daraus folgt, die Endzeit ist angebrochen, auch für uns. In einem letzten Teil zum Abschluss haben wir noch einen Blick auf ein Dokument des Ökumenischen Rates der Kirchen geworfen, worin formuliert wird, dass diese unsere Hoffnung auf die Auferstehung Tod und alle bösen Mächte vertreibt. Fahren wir nun fort.
Ja, danke. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu drängt zur Weitergabe. Es geht in diesem zweiten Teil des Vortrags um die Notwendigkeit zur Verkündigung, damit der Glaube an die Auferstehung für uns auch erlösungswirksam wird. Dazu möchte ich Sie hinweisen auf das 10. Kapitel im Römerbrief, die Verse 8 folgende. Ich lese, das Wort ist dir nah, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird Gerechtigkeit und Heil erlangen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jetzt die Verse 14 folgende. Wir sollen wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündigt? Wie soll aber jemand verkündigen, wenn er nicht gesandt ist? Wie sind die Freudenboten willkommen, die Gutes verkünden? Freudenboten, die gute Nachricht von Jesus Christus, von seinem Tod und seiner Auferstehung verkündigen. Zeugen sein von dem, was wir über die Auferstehung gehört, was wir geglaubt haben und was wir persönlich erfahren haben. Jesus betet selbst darum. Er fordert auf zum Gebet für die Arbeiter im Weinberg Gottes. Bei Matthäus 9, 38 lesen wir, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seinen Weinberg. Denn die Menschen sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und im 10. Kapitel bei Johannes hören wir von der Selbstbezeichnung Jesu als guter Hirt, dem es um das Leben der Schafe gibt. Und dafür ist er bereit, sein Leben hinzugeben. Jesus selbst ist der gute Hirt schlechthin, der Pastor Bonus, der sein Leben hingibt für seine Schafe. Er will nicht, dass auch nur eines von diesen Schafen verloren geht. Er wird als Hirte zum Lamm, das geschlachtet wird. In diesem scheinbaren Gegensatz kommt seine wirkliche Macht zum Ausdruck. Er, der wie ein wehrloses, schwaches Lamm geschlachtet wird, lässt seine Herde dennoch nicht allein, sondern die Liebe Gottes umfasst sogar das Kreuz und verwandelt den Tod Jesu in Leben, überwindet und zerbricht die Macht des Bösen und der Finsternis. In dieser scheinbaren Schwachheit am Kreuz ist seine Herde zunächst irritiert. Ihr Glaube gerät in die äußerste Zerreißprobe. Ihr Glaube wird geprüft wie Gold im Schmelzofen. Aber in seiner Auferstehung erweist sich die ganze Macht Gottes, die den Glaubenden zuteil wird. Im ersten Kapitel bei Johannes lesen wir, denen, die ihn annehmen, gibt er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Kinder sind zunächst einmal schwach, aber die, die Christus annehmen als den Sohn Gottes, als den lebenden Sohn Gottes, die bekommen die Macht, die alles verwandeln kann. Als Auferstandener ist Jesus der wahre Hirt, der unbesiegbar wird, der sich um seine Herde bis in die Ewigkeit kümmert, der uns erwartet am Ende der Zeit, der uns auf die Weide des Lebens führt. Alles Bilder, die die Bibel uns anbietet. Dieser Hirte Jesus betet, als er noch auf Erden lebt, um Arbeiter im Weinberg. Er betet eine ganze Nacht hindurch, bevor er die 12 Apostel beruft und sie beim Namen nennt. Er begleitet sie geistigerweise betend, als er sie, die 72, zu zweien aussendet zur Probeevangelisation vor seiner Auferstehung. Dabei machen die Apostel die Erfahrung, dass ihre Verkündigung durch Zeichen und Wunder begleitet wird. Voller Freude kehren sie zurück zum Herrn. Ein deutlicher Beweis, dass Jesus, der körperlich nicht bei ihnen ist, geistigerweise durch die Apostel wirkt. Durch die Zeichen, die Christus wirkt, ohne körperlich anwesend zu sein, wird den Aposteln deutlich, wie sehr sie vom Vater gelenkt werden, wie sehr Jesus lebendig als Geist in ihnen ist. Jesus im Gebet in lebendiger Einheit mit dem Vater öffnet für die Apostel den Gnadenstrom Gottes und stellt so die Wirkmacht Gottes in ihnen her. Letztendlich ist es also Christus und der Vater, die in ihrer Einheit durch den Heiligen Geist in den Aposteln wirken. Die Apostel müssen nur ihren Teil tun. Im Wesentlichen müssen sie sich öffnen für das Wirken Gottes im Geist. Daher ist es für die Apostel unbedingt wichtig, bevor sie überhaupt irgendetwas tun, durch das Gebet in diese lebendige Einheit mit dem auferstandenen Christus einzutreten. Ohne ihn können sie nichts tun. Ihr Gebet ist also nicht etwa Ultima Ratio, letztes Hilfsmittel, wenn alles andere nicht mehr funktioniert. So wie Menschen oft sagen, na ja, da kann man nur noch beten. Nach dem Motto, es hilft ja sowieso nichts. Oder, ich bin mit meinem Latein am Ende. Und dann schickt man etwa ein Stoßgebet nach oben. Nein, das Gebet ist Grundlage, Voraussetzung, lebendiger Glaube, dass dadurch Gott in ihnen machtvoll zum Wirken kommt. Das Gebet also als Grundlage, als Voraussetzung, dass Gott sich ihrer überhaupt bedienen kann und durch sie wirkt. Somit hat das Gebet der Apostel in der Einheit mit Christus etwas zu tun mit der Macht der Kinder Gottes, von der wir in Johannes 1 lesen. Wir sind von uns aus zu schwach für den Dienst der Verkündigung. Unsere Worte sind Menschenworte. Wir sind auch zu schwach für den Dienst am Nächsten. Unsere Liebe reicht bei weitem nicht aus. Aber in der Gebetseinheit mit Christus und dem Vater, im Heiligen Geist, erweist sich die Macht Gottes. Und die Apostel, die Diener des Herrn, wachsen sozusagen über sich selbst hinaus. Sie werden ausgerüstet mit den Gnadengaben, die ihnen von Natur aus so nicht zur Verfügung stehen. Die Zeit der Novene, also diese 9 Tage im Abendmahlsaal zwischen der Himmelfahrt Jesu und dem Pfingstereignis, ist die Gebetseinheit mit dem Vater. Diese Zeit, diese Gebetseinheit mit dem Vater bewirkt, was Gott ohnehin verheißen hat in Christus, nämlich die Herabkunft des Heiligen Geistes. Aber die Apostel sollen es betend mit brennendem Herzen erwarten. Sie sollen offen sein für das, was der Vater schenken will. Das wiederum ist die Bedingung für das, was danach geschieht, nämlich Petrus hält mutig seine erste Predigt. Er tut seinen Teil. Es hält ihn nicht länger in dem Raum der Angst. Er muss hinaus, um Kreuzigung und Auferstehung Jesu zu verkündigen. Wir können nicht schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben, sagt er an anderer Stelle. In der Predigt tut Petrus seinen Teil, aber die Wirkung ist für ihn unabsehbar, nicht steuerbar. Wird es ihn eine Anzeige einbringen und das Leben kosten? Oder werden sich Menschen ansprechen lassen? Wird es sogar ihr Leben verändern? Er weiß es nicht im Voraus. Darüber kann Petrus auch nicht länger nachdenken, sondern er tut im Gebet, in Einheit mit dem Vater und in der Kraft des Heiligen Geistes, seinen Teil. Den Rest tut Gott durch seinen Knecht Petrus. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, es traf sie ins Herz. 3000 lassen sich taufen. Keine Anzeige, keine Festnahme, noch nicht. Es ist noch nicht im Plan Gottes. In dieser tiefen Gebetsverwurzelung mit dem Vater und Christus ist der Apostel verfügbar für den Willen Gottes. Und Gott antwortet mit Zeichen und Wundern. Das erste Wunder ist die Bekehrung und Taufe von 3000 Menschen. Das Wunder der Bekehrung findet dort statt. Unerwarteter und unsteuerbarer Erfolg. Aber, Apostel, danke dem Vater. Freue dich, dass dein Name im Himmel verzeichnet ist. Bleib demütig und im Gebet mit Gott verbunden. Denn du wirst Zeuge von noch größeren Wundern in der Apostelgeschichte und auch heute. So kann das Leben mit dem Auferstandenen aussehen. Es wird vital, abenteuerlich, alles einfordernd, aber auch mit dem Erweis seiner lebendigen Gegenwart verbunden. Jesus betet vor dem Karfreitag am grünen Donnerstagabend für Petrus und sagt es ihm auch, als er sieht, dass der Vater im Himmel dem Satan erlaubt hat, Petrus zu sieben, wie es da heißt, und seinen Glauben in Verzweiflung zu führen. Dann sagt er, aber wenn du im Glauben wieder erstarkt bist, dann geh und stärke deine Brüder. Deshalb musste geradezu Jesus dem Petrus zuerst als Auferstandener erscheinen. Und schließlich betet Jesus für seine Jünger. In Johannes 17 lesen wir davon, um die Einheit untereinander, die zum Abbild der Einheit Jesu mit dem Vater wird. Und diese Einheit erlangen wir im Gebet. Der gute Hirt Jesus betet also für diejenigen, die er berufen hat zum Dienst der Verkündigung, zum Dienst in seinem Weinberg. Und das ist schließlich die ganze Welt. Er begleitet sie im Gebet, also in lebendiger Einheit mit dem Vater, auch durch die Jahre in der Schule der Evangelisation, in seiner Jüngerschaftsschule. Er baut gleichzeitig eine lebendige und ausschließliche Bezogenheit auf seine eigene Person hin auf. Diese exklusive und einzige Bindung an ihn selbst will Jesus als Auferstandener erhalten wissen. Das Gebet und die lebendige Einheit zum auferstandenen Christus erwartet er, der gute Hirt, von seinen Jüngern, von denen, die ihn lieben, die ihn mit ganzem Herzen suchen und die seinen Namen anrufen, um gerettet zu werden. Der Glaube an den Auferstandenen beinhaltet den Glauben an ihn als lebendige Person, die alle Macht dieser Welt überwunden hat. Auch unsere Auferstehung wird an seine Person gebunden sein und wird auf ihn hin stattfinden. Es wird eine Einheit mit ihm sein im ewigen Hochzeitsmahl, im Hochzeitssaal. Es wird niemals an ihm vorbeigeschehen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt er. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Für jeden Getauften kommt es auf diese lebendige Einheit mit dem Auferstandenen an. Diese lebendige Einheit entsteht durch den Glauben, durch das Gebet, durch die Herzenshingabe. Unser Glaube ist Herzensglaube, so sagt Paulus im 10. Kapitel des Römerbriefes. Wenn du mit dem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten erweckt, steht dort. Das heißt, ein Liebesglaube ist gefordert. Glauben mit dem Herzen heißt, mit brennender Liebe glauben, Jesus anrufen und ersehnen. Mit brennender Liebe ersehnen, was Jesus am Herzen liegt, mit Blick auf die Welt und das Reich Gottes. Alle Sorge und alle Sehnsucht darauf verwenden, das will Jesus. Für den Rest wird er sorgen. Warum sollen wir denn ersehnen und mit brennendem Herzen, mit heißer Liebe, das ersehnen, was Gott uns ohnehin verheißen hat? Also was er ohnehin schenken wird? Weil er uns wie Wächter will, als Zeugen, die nach ihm Ausschau halten, um zu Freudenboten zu werden und zu verkünden, ja, er kommt, er ist im Kommen, er ist schon da, lebendig unter uns. Und daneben Zeugnis geben von den Zeichen, die er an uns getan hat. Freudenboten der frohen Botschaft der Auferstehung Jesu müssen Zeugen sein, Zeugen seiner lebendigen Gegenwart, seiner Liebe zu uns heute. Sie müssen auf die Zeichen seines Kommens hinweisen. Die Auferstehung Jesu wird dann sinnvoll und sinnstiftend, wenn sie geglaubt wird, authentisch und vital, mit brennender Sehnsucht. Und dieser Glaube ist Herzensangelegenheit, wie Paulus sagt. Und ein zweites kommt hinzu, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, so wirst du gerettet. Das Bekenntnis also, die Martyria, wie es lateinisch und griechisch heißt, es muss sich nicht um die Martyria der Blutzeugen handeln, aber um deren Liebe zu Christus und zu Menschen und deren Mut und Bereitschaft zur Verkündigung. Dieser tiefe Herzensglaube, der zum Bekenntnis führt, kommt vom Hören. Die Freudenboten, die von Jesus Gesandten, die Getauften, müssen verkünden, sie sind gesandt. Auf unterschiedliche Weise sind wir gesandt, je nach Stand, Bildung und Möglichkeiten. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht in vielen Texten von der Aufgabe aller Getauften, an der Verkündigung mitzuwirken. Gesandt ist ein Christ zur Verkündigung, sobald er die Liebe Christi und die Liebe zu Christus entdeckt hat. Dann geht es darum, sich vorzubereiten, sich für diesen Auftrag zu schulen, zu beten, die Bibel besser kennenzulernen, sie also zu studieren, an theologischen Seminaren teilnehmen, in der Spiritualität zu wachsen, durch Exerzitien, geistliche Begleitung und ein christliches Leben. Solch ein Verkündiger der frohen Botschaft, ein Freudenbote, also wie Paulus sagt, wird gehört, wird erwartet. Durch das Hören entsteht Glaube an Jesus Christus. Der zum Glauben Gekommene wird Christus, den Namen Jesu, anrufen, damit er gerettet wird. Und er wird es auch andere lehren, dass sie den Namen Jesu Christi mit brennendem Herzen anrufen, um die Rettung zu erfahren. Und früher oder später wird auch dieser beginnen, Zeugnis zu geben. Noch ein weiteres, die Verkündigung der frohen Botschaft von der Auferstehung Jesu und vom Wirken des Auferstandenen wird begleitet von Zeichen und Wundern. Siehe, die Apostelgeschichte, die voll ist von diesen Berichten. Und auch die heutige Erfahrung lehrt uns dies. In Lukas 24, 44 folgende heißt es, das sind die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. Darauf öffnet er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe, also dem Heiligen Geist, erfüllt werdet. Markus 16, 15 bis 18. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Die Apostelgeschichte ist dann voll von solchen Zeichen und Wundern, die der Herr begleitend zur Verkündigung der Apostel tut. Zur Aussendung der Freudenboten, zur Verkündigung des Evangeliums gehört laut Evangelien selbst die Herabkunft des Heiligen Geistes. Der auferstandene Christus nimmt die Jünger selbst noch einmal in die Schule, indem er ihnen die Augen öffnet für das Verständnis der Schrift, wie wir gehört haben bei Lukas. Dann verheißt er die Fülle und die Gaben des Heiligen Geistes, um vollmächtig im Namen Jesu verkünden zu können. Im vollkommenen Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus, nach bestem Wissen und Gewissen ausgebildet in der Schule des Evangeliums, ausgerüstet mit seinem Heiligen Geist und seinen Gaben, will Jesus lebendig von authentischen Zeugen hingetragen werden zu den Menschen. Auf diese Weise vertieft sich die Liebe zu Christus immer mehr und wird zu einer Strahlkraft auch ohne Worte. So wird der lebendige Leib des Herrn hier auf dieser Erde aufgebaut. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine tiefe Ostererfahrung mit dem Auferstandenen, sei es im Gebet und der Hingabe zu Christus oder durch den Mut des Zeugnisses, das Sie anderen geben, oder in der liebevollen Begegnung und im Dienst an den Mitmenschen. Denn da muss sich der Glaube an den auferstandenen Herrn erweisen. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja!
Grundkurs des Glaubens. Heute geht es um die Auferstehung Jesu Christi. Zu Gast bei uns der Pfarrer aus Coesfeld-Lette, Peter Meyer. In einem zweiten Teil seines heutigen Referates ging es darum, was die Auferstehung Jesu Christi denn nun eigentlich bewirkt, was sie jetzt bedeutet, der Glaube an den Auferstandenen. Nun, es ist zunächst so, dass dieser Glaube ein Herzensglaube ist, der zu einer Sehnsucht führt, ein sehnender Herzensglaube, brennender Liebe, der sich darauf verlassen kann, dass alles, was er ersehnt, vom Auferstandenen erhält, der Auferstandene, der auch als Auferstandener der gute Hirt bleibt, der für die betet, die er berufen hat und sie mit dem Vater verbindet, der ihren Glauben, der zur Verkündigung drängt, mit Zeichen und Wundern begleitet. Vielen herzlichen Dank bis hierher für Ihre Worte, für Ihre Ausführungen. Kehren wir vielleicht nochmal in den ersten Teil Ihrer Ausführungen zurück. Ja. Ganz am Anfang hatten Sie ja erwähnt, dass die neutestamentlichen Belege, die wir haben, ja nur immer so eine Art das schildern, aber nicht wie der Auferstehung. Woran könnte das liegen? Also sonst passiert doch sehr viel. Wir wissen sehr viel genau von öffentlichen Dingen im öffentlichen Leben Jesu. Und das nun, da gibt es keine Zeugen.
Gott hat uns Menschen mit einem freien Willen erschaffen. Und der Glaube als eine unserer Möglichkeiten ist an unseren freien Willen gebunden. Gott hätte ja alle Möglichkeit gehabt, sich als strahlender Gott, als der Herr der ganzen Welt darzustellen und somit auch eben seinen Sohn als Auferstandenen wirklich aller Welt zu offenbaren. Aber dieser Glaube an Gott und der Glaube an den auferstandenen Sohn Jesus Christus soll weiterhin unserer eigenen Entscheidung unterliegen. Wir sind aufgefordert, diese Herausforderung anzunehmen. Will ich das glauben oder nicht? Bin ich bereit, das zu glauben oder nicht? Kann ich mich darauf einlassen oder nicht? Dieses Ringen, dieser geistliche Kampf, in den jeder hineingenommen wird, und davon kann ich Ihnen ein Lied singen aus meinem eigenen Leben, wie das ein Auf und Ab ist und eine ganz eigene Dynamik entwickelt, dass man zu keinem Zeitpunkt sagen kann, jetzt habe ich einen Status erreicht, das ist mir nicht mehr nehmbar oder so weiter. Diesen Punkt wird es nie geben im Leben, sondern Glaube bleibt immer ein Weg. Und bleibt auch immer eine tagtägliche Herausforderung und eine immer neue Entscheidung. Aber wenn ich dabei lerne, wirklich auf Christus zu schauen, als Person, nicht in erster Linie sorgenzentriert zu sein oder egozentriert zu sein, sondern immer mehr lerne, von mir abzusehen und Christus ins Zentrum meiner Vision oder meines Denkens zu stellen, dann verändert sich etwas.
Und ich glaube, genau zu diesem, was Sie eben ansprechen, haben wir jetzt einen ersten Anrufer. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Feldmann Kasse. Ich kann also bezeugen, dass seitdem ich seit den vielen Jahren, seitdem ich versuche zu glauben, dass immer weiter auch fortbilde durch Gebet und Annahme seiner Führung, merke ich, wie er mich in Dienst nimmt, ja, wie auch meine Irrtümer alle abbaut, die vielen Irrtümer, die jeder ist, wie er sie langsam von Beichte zu Beichte abbaut. Und wie er mich langsam immer wieder auch im Dienen an Menschen weiterführt. Und damit von mir beweist, er ist wirklich auferstanden, ist der Kommunion gegenwärtig. Und er zeigt mir auch, dass man auch ruhig wissenschaftlich etwas lernen soll dazu. Man kann es auch wissenschaftlich begründen. Zum Beispiel der Staudinger hat ein schönes Buch geschrieben, das leider vergriffen ist. Der hat also genau begründet, dass die Spontanität der Berichte niemals so gelaufen wäre, wenn das jemand sich also da genau zusammengesetzt hätte. Das sind Spontanberichte von wirklichen Zeugen. Das kann man heute also nachprüfen. Und diese Spontanberichte sind aufgeschrieben worden. Und man weiß auch, dass die biblischen Texte richtig überliefert worden sind. Das weiß man heute alles, sodass man sagen kann, die Überlieferung der Zeugen sind wirklich glaubwürdig, sagt Staudinger. Und er sagt, so ergibt sich insgesamt für die Auferstehung ein Höchstmaß an historischer Zuverlässigkeit. Und das Gesamturteil ist ja noch viel schöner. Er sagt, daher ist Anlass zu größter Freude, dass Gott tatsächlich in unsere Geschichte eingetreten ist. Und er hat uns Zeichen gegeben, die uns nicht überfordern. Das ist doch ein wunderbares Zeugnis eines Wissenschaftlers, der das ganz objektiv beurteilt hat.
Danke, Herr Feldmann. Das waren ja im Grunde, war das jetzt ein bisschen auch ein Blick von einer anderen Seite auf das, was Sie im zweiten Teil ja doch mit großem Nachdruck stark gemacht haben. Dieses, was das eigentlich am Ende bewirkt und wie stark und dann eben auch wie glaubwürdig ein solches Zeugnis ist.
Ja, also ich bin davon überzeugt, sich überhaupt wissenschaftlich an diese ganze Thematik der Auferstehung heranzuwagen oder heranzumachen, setzt also im Grunde schon auch ein gewisses Interesse voraus und auch eine Grunderfahrung, eine Vorerfahrung, die man mit dem Auferstandenen gemacht hat. Und die ersten Ausführungen, die Sie gemacht haben, lieber Hörer, machen ja deutlich, dass Sie sich auch dieser Führung des Auferstandenen unterstellt wissen. Und das ist so, also ich erlebe es so, wenn wir einmal, ich sag mal, geschnuppert haben oder geschmeckt haben, dieses Leben mit dem Auferstandenen, wenn wir ihm einmal voller Freude unser Herz anbieten, dann nimmt er uns ernst und wird uns immer seine Zeichen zur gegebenen Zeit schenken, sodass wir den Weg weiterfinden können. Es bleibt immer eine Herausforderung, es bleibt immer eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Aber es bleibt ein Weg, der sich lohnt. Und wir ahnen, Jesus ist da. Und was wächst, ist eine innere Sehnsucht wie ein Metallstück, das sich einem Magnet immer mehr anvertraut oder sich annähern möchte. Also Christus selber wird zum Lehrer, er wird zum Führer in unserem Leben, er übernimmt die Leitung. Und das kann natürlich auch wiederum eine gute Voraussetzung sein, um wissenschaftlich diese Indizien, von denen die Bibel berichtet, noch einmal in Augenschein zu nehmen.
Vielen Dank, Herr Feldmann, für Ihren Anruf. Alles Gute weiterhin. Gottes Segen.
Dankeschön, gleichfalls.
Ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen ganz herzlich bedanken, Pfarrer Meyer, dass Sie heute bei uns zu Gast waren und so eindrücklich über die Auferstehung Jesu Christi nochmal über unseren Glauben berichtet haben, der immer wieder auch der Stärkung und der Vergewisserung bedarf. Damit uns dieser Glaube immer wieder neu gestärkt wird, möchten wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch, der allmächtige und gute Gott, der uns Christus seinen auferstandenen Sohn vor Augen führt, der uns ihn als Hirten, als Lehrer vorstellt. Sein kostbares Blut sei ausgegossen über eure Herzen und versiegle eure Wunden. Heilsame Kraft der Liebe Gottes durchdringe euch. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria segne und behüte euch alle, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.